Johann Wolfgang von Goethe, Erlkönig. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Er hat den Knaben wohl in dem Arm, er fasst ihn sicher, er hält ihn warm. Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht? Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Du liebes Kind, komm, geh mit mir. Gar schöne Spiele spiel ich mit dir. Manch bunte Blumen sind an dem Strand. Meine Mutter hat manch gülden Gewand. Mein Vater, und hörest du nicht, was Erlenkönig mir leise verspricht? Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind. In dürren Blättern säuselt der Wind. Willst, feiner Knabe, du mit mir gehen? Meine Töchter sollen dich warten schön. Meine Töchter führen den nächtlichen Rhein und wiegen und tanzen und singen dich ein. Mein Vater, und siehst du nicht dort Erlkönigs Töchter am düstern Ort? Mein Sohn, ich seh es genau, es scheinen die alten Weiden so grau. Ich liebe dich. Mich reizt deine schöne Gestalt, und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Mein Vater, jetzt fasst er mich an, Erlkönig hat mir ein Leids getan. Dem Vater grauset's, er reitet geschwind, er hält in Armen das ächzende Kind, erreicht den Hof mit Mühe und Not, in seinen Armen das Kind war tot. Wem es an dieser Stelle zuletzt zu sehr geschillert hat, der möge sich heute mit einem fulminanten Goethe-Gedicht versöhnt sehen. Denn, ich gestehe es freimütig, mit dem besten Friedrich Schiller haben wir hier schon dreimal ein Tänzchen gewagt, während der gute Goethe erst einmal mit seinem Zauberlehrling durchfegen durfte. Und einen Spielstand von 3-1 würde wohl auch Goethe für ungerecht halten. Selbst im Balladenjahr haben die beiden Dichtergrößen im Musenalmanach auf Parität geachtet, wobei Erlkönig gar nicht aus dieser Balladen-Competition von 1797 stammt, wie man meinen könnte, sondern schon 1782, 15 Jahre früher, geschrieben wurde. Und ursprünglich war das Gedicht gar kein Gedicht, sondern ein Lied, das Goethe für sein Singspiel »Die Fischerin« verfasst hat. Ein Werk, das zwischenzeitlich in Vergessenheit geraten ist, während sich die Gesangseinlage verselbstständigt hat und als eines seiner mysteriösesten Schöpfungen gilt. Allein schon der Titel soll auf einen Übersetzungsfehler zurückgehen. Johann Wolfgang von fand den Stoff für seine gruselige Nachtgeschichte in der Volksliedersammlung von Gottfried Herder, der eine dänische Fabel namens Ellerkonge fälschlich als Erlenkönig übersetzte. Elfenkönig wäre korrekt gewesen. Für die schaurige Handlung der Ballade ist das letztendlich unerheblich. Interessant ist es aber schon, denn als fleißige Theatergänger kennen wir natürlich den Elfenkönig Oberon aus dem Sommernachtstraum von Shakespeare, und der streitet sich mit seiner Gattin Titania ja um einen indischen Knaben, den die Elfenkönigin geraubt hat und der ihr nun für allerlei Lustbarkeiten zu Willen sein soll. Und wir können getrost davon ausgehen, dass Goethe dieses Stück gut kannte. Mein Name ist Olaf Danner und dies ist die 14. Folge von Danner tanzt. Die letzte Inszenierung eines Sommernachtstraums an diesem Theater ist zwar schon eine Weile her, das war 2008 im Turmbauer, doch wenn die Erinnerung nicht trügt, dann begann der ganze Spuk ja, weil der eifersüchtige Oberon, der Herrscher über eine Feen- und Koboldwelt, seiner Frau diesen Knaben abluchsen will. Ihn reizte seine schöne Gestalt. Die von Puck mittels eines Liebeskrauts verwirrte Titania verfällt dann auch prompt einem Esel und der Knabe ist frei. Elfenkönige entführen also offenbar mit Vorliebe Knaben. Nebenbei stiftet der Troll auch noch unter den im Wald herumirrenden menschlichen Liebespaaren Verwirrung. Im Stück wie in der Ballade gibt es mithin zwei Ebenen, die reale Welt und ein Traumreich, eine Welt des Übernatürlichen. Und wenn die zwei sich vermischen, wird es meistens kompliziert. Goethe gilt als Begründer der naturmagischen Ballade. Bis dahin kannte man nur die Liebesballade des Sturm und Drang. Die Natur, von Fantasie und Fabelwesen wie Nixen, Elfen und Trollen bevölkert, ist darin nicht das idyllische Paradies, sondern durchaus auch eine düstere, bedrohliche Umgebung. Hier lauert das Unbewusste, das, was mit dem Verstand nicht zu ergründen ist. Erlkönig ist ein herausragendes Beispiel für so eine naturmagische Ballade. Der erfahrene Vater kann in der nächtlichen Szenerie nichts Bedrohliches erkennen. Er hat für alle Erscheinungen eine rationale Erklärung. Das Kind nimmt die Umwelt ganz anders wahr. Es hört Stimmen und spürt eine reale Gefahr. Wer hat recht? Natürlich neigen wir dem aufgeklärten Vater zu. Wir wissen, jedes Kind überwindet irgendwann die lächerliche Angst vor dem dunklen Keller. Mit zunehmender Reife wird ihm die Welt vertrauter. Doch am Ende ist das Kind tatsächlich tot. Wenn wir an ein Geisterreich nicht glauben, muss uns das Ergebnis verstören. Was ist wirklich real und was Einbildung? Unzählige Interpretationen haben versucht, das Rätsel des Kindstodes zu ergründen. Da wurde gemutmaßt, das Kind fantasiere im Fieberwahn und sehe im Erlkönig schon den nahenden Tod, der Elfenherrscher als heidnischer Geist, der sich die christliche Seele holt. Andere sahen den nächtlichen Ritt als pubertäre Bewährungsprobe des Heranwachsenden, wofür zum einen die erotischen Verlockungen der Erlentöchter stehen, aber auch die Vergeblichkeit des Vaters, seinem Sohn in der Erwachsenenwelt noch beistehen zu können. Im übertragenen Sinne wäre es also ein Ablösungsprozess. Das Kind stirbt, der Mann wird geboren. Selbst ein sexueller Missbrauch kann ohne Mühe in die Zeilen hineingelesen werden. Der Erlkönig als Vergewaltiger. Das Gedicht wurde als didaktisches Exempel für die Verführung durch falsche Propheten gesehen. Diese Sichtweise ist heute nicht ohne Charme. Erlkönig als getarnte Verschwörungstheorie. Eine durchaus naheliegende Erklärung hat Till Lindemann, der Frontmann der Band Rammstein, gefunden, der sich in dem Song Dalai Lama, man höre und staune, auch mit Goethe und seinem Werk beschäftigt hat. Dort ist es der Vater selbst, der in Panik sein eigenes Kind so an sich presst und dessen Atemnot nicht erkennt, dass es am Ende erstickt ist. Vertont wurde das Stück noch mehrmals. Am bekanntesten ist wohl die Komposition von Franz Schubert, der die Ballade 1815 in Noten setzte. Es ist das erste gedruckte Werk Schuberts und hat daher die Opuszahl 1. Der Musikus wollte seine Vertonung Goethe widmen und ließ sie dem Dichter zukommen, in der Hoffnung, von ihm Zuspruch zu einem Druck zu erhalten. Dieser sendete sie jedoch unkommentiert zurück. Auch ein anderer Komponist scheiterte bei dem Versuch, mit einer musikalischen Bearbeitung des Stoffes Goethes Gunst zu gewinnen. Karl Löwe beabsichtigte bei einem Besuch 1820 in Jena, dem einzigen Zusammentreffen der beiden, seine Version persönlich vorzutragen. In Goethes Unterkunft gab es allerdings kein Klavier. In Ingolstadt ist übrigens nicht nur nachts auch gerne mal ein Erlkönig unterwegs. Allerdings meuchelt der keine kleinen Kinder, sondern so wird der Prototyp eines neuen Automodells genannt, das von einem ortsansässigen Autohersteller unter Realbedingungen im Straßenverkehr getestet wird. Zu erkennen ist dieses Gefährt meist an seiner verpixelten Karosserie. Also Auch dieser Erlkönig hat einen Hang zur Verschleierung. Wow.